Gemeinde, das Vater Unser ist wohl das meist gebetete Gebet in der Christenheit. Meist wird es hintereinander weggesprochen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das haben wir schon unzählbare Male gebetet. Haben uns bestimmt hier und da auch schon mal näher Gedanken darüber gemacht, was es wohl damit auf sich hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was Jesus hier uns zum Beten aufgibt, uns beten lehrt, das ist schon von einer ganz großen Bedeutung. Und das ist so wichtig, das Reich Gottes, dass Jesus betet, dein Reich komme, was damit zusammenhängt, dass wir in den nächsten Wochen uns von verschiedenen Seiten mit diesem Gebet beziehungsweise mit dem Reich Gottes beschäftigen werden. Was hat das damit auf sich? Worum besteht es? Wer sind die, die dazugehören? Welche Aufgabe hat es? Was passiert eigentlich da? Wie verhält es sich in der Welt? Wo ist Gott wirksam und wie verändert sich dann die Welt? Wie verändern sich Leben? Wir machen heute einen Anfang, indem wir uns den König betrachten, um den es geht. Wir lesen, oder ich lese uns aus dem Anfang des Markus-Evangeliums von Vers 9, Kapitel 1 an. Und es begab sich zu jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und alsbald, da er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist gleich einer Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme erscholl aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Da macht sich jemand auf den Weg, seine Lebensbestimmung zu erfüllen. Er verlässt seine Heimatstadt und begibt sich in Richtung der Hauptstadt, an den Jordan. Ein Königssohn geht seinen Weg. Aber wer hat ihn erkannt? Johannes der Täufer gehörte zu denen. Und von ihm lässt er sich taufen. Obwohl Johannes eher nötig hätte, von Jesus getauft zu werden. Jesus lässt sich taufen. Ein Königssohn, der sich beugt unter den Willen des Vaters, diese Taufe an sich vollziehen zu lassen, als ein Bild auf den Weg des Leidens, den er für die Welt gehen würde. Und dann bekennt sich der Vater zu seinem Sohn: Dies, du bist mein lieber Sohn, auf dich bin ich stolz. Aber nun geht es nicht etwa gleich in die Öffentlichkeit, sondern in die Einsamkeit. Es geht in die Wüste, in die Entbehrung. Eine Feuerprobe für den kommenden König, die er besteht, den Test auf Herz und Nieren. Und dann welch eine Szene hinterher in der Wüste. Bei den wilden Tieren ist er in ganz natürlicher Autorität. Die Engel Gottes bedienen ihn, den kommenden König. Doch dann sollte seine Laufbahn beginnen. Und wir lesen in Vers 14 und 15: Nachdem aber Johannes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es lässt aufhorchen. Die Zeit ist erfüllt. Denn der Apostel Paulus auch hat diesen Satz geschrieben an die Christen in Galatien. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ja die alte Weihnachtsbotschaft. Ja? Aber warum heißt es denn nun, die Zeit ist erfüllt? Wir sagen doch, die Zeit läuft ab, so wie hier bei dieser Sanduhr. Die Zeit abläuft, wie der Sand hineinrinnt nach unten. Die Zeit, so kommt es uns vor, zerrinnt uns zwischen unseren Händen. In der Bibel wird anders von der Zeit gesprochen. Denn Gott wird als der Herr der Zeit uns vorgestellt und bekannt gemacht. Denn Gott hält die Welt in seiner Hand. Die Welt ist seine Welt, die er gemacht hat, mit einem ganz bestimmten Ziel. Darum erfüllt sich in der Weltgeschichte auch sein Plan, den er für die Welt geschaffen hat. Es ist ein Plan, der nicht leicht zu durchschauen ist, für den man Augen gewinnen muss. Aber er führt seinen Plan durch. Die Zeit ist ein vorgegebener Rahmen, der ausgefüllt werden muss. Der erfüllt sich die Zeit, wie etwas in einem Hohlmaß aufgefüllt wird, wie hier in dem unteren Teil dieser Sanduhr. Solange, bis sie voll ist. Bis der Sand durchgelaufen ist. Damit hat sich dann die Zeit erfüllt, die dieser Sanduhr eingegeben ist. So war das genau damals als der Fall, als Jesus in Bethlehem geboren wurde vor ungefähr 2000 Jahren und wie er dann aufgetreten ist. Die Zeit der Vorbereitung auf sein Kommen ging zu Ende, sie lief ab. Alles hat dazu gedient, sein Kommen in die Welt vorzubereiten, das Kommen dieses Königs in die Wege zu leiten. Die Zeit, dass er seinen Retter senden konnte, dass Gottes größte Verheißungen für die Menschen sich erfüllen würden. Die Zeit der Vorbereitung neigte sich jetzt ihrem Ende zu, damit er seinen Retter senden konnte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, war auch das Maß menschlicher Bosheit damals erfüllt. Aber es kam damals nicht das Ende, sondern es kam die Wende. Das ist das, was damals geschehen ist, in diesem einfachen Beispiel einmal augenfällig dargestellt. Die Wende kam, eine neue Zeit hat angefangen. Durch Jesus und mit Jesus beginnt eine neue Zeit. Eine ganz neue Zeitrechnung. Ein König anderer Art ist im Kommen, wie ihn die Welt bisher noch nicht erlebt hat. Er soll die Welt regieren. Und das ist das, was Jesus auch damals verkündigt hat. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war die zentrale Verkündigung Jesu. Wo ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist dort, wo Gottes Wille geschieht, wo er als König anerkannt wird und wo ihm gefolgt wird. Es ist die Welt Gottes, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Es ist der Himmel, oder besser gesagt, das Himmelreich. Dort regiert Gott in unvorstellbarer Macht und Herrlichkeit. Dort geschieht allein das, was er will. Und dieses Himmelreich ist nicht weit weg. Gerade in der Weihnachtsgeschichte sehen wir, dass es genügte, dass wie ein Vorhang zurückgezogen wird und die Hirten konnten am Blick in die unsichtbare Welt Gottes hineinsehen. Sie umgibt uns. Dort regiert Gott als König, dort gehorchen und dienen ihm die Engel. Aber jetzt kommt eben der Hammer, den Jesus bringt. Gott wollte nicht nur im Himmel als König das Sagen haben. Schön und gut. Er will seine Herrschaft auf die Erde ausweiten. Das ist seine Absicht. Auch dort wollte er regieren. Auch die Menschen auf der Erde sollten ihm als König dienen. Welche Auswirkungen sollte das denn auf die Erde haben? Es würde bedeuten, dass alle anderen Mächte, die auf der Erde das Sagen haben, alle bösen, gottfeindlichen Mächte an Einfluss, an Macht verlieren würden, bis sie einmal ganz überwunden sein werden. Das Böse und der Böse der Teufel, Gewalt und Unrecht, was heute noch das Angesicht der Erde immer noch verunstaltet, die zerstörerische Gier nach Geld, nach Sex und nach Macht. Darum lehrte Jesus seine Jünger beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Darum ruft Jesus aus, die Zeit ist jetzt erfüllt. Das Reich Gottes ist jetzt nahe herbeigekommen. Jesus selbst ist es, der die Wende bringt und gebracht hat. Das Reich Gottes, es heißt wörtlich die Königsherrschaft Gottes. Oder das Königreich Gottes, das ist hiermit gemeint. Der deutsche Ausdruck, das Reich Gottes, ist unscharf. Es heißt aber Königsherrschaft Gottes. Der Bereich, wo Gott König sein kann, wo sein Wille geschieht, da ist das Königreich. Und dieses Königreich kommt mitten hinein in diese Welt, ist mitten hineingekommen in diese Welt, in alles Unrecht, in alles Böse hinein, mitten in die Gottlosigkeit, mitten in den religiösen Götzendienst, dem die Menschen verfallen waren, bricht Gottes Königreich an durch Jesus. Aber wie? Wie viele Missverständnisse hat es darüber doch schon gegeben? Ganz falsche Vorstellungen haben das oft verdunkelt, was Jesus eigentlich damit gemeint hat. Nämlich das Reich Gottes mit Gewalt vorwärts zu bringen. Eine Art christliche Scharia aufzurichten. Alle Ungläubigen mit dem Schwert zu bekämpfen. Mit Gewalt alle zum christlichen Glauben zu zwingen und die Maßstäbe des Reiches Gottes mit Gewalt auf dieser Erde Geltung zu verschaffen. Als hätte Jesus nicht klar und deutlich erklärt, dass das nicht der Weg ist, auf dem sein Reich in diese Welt kommt. Kurz vor seiner Verurteilung später vor Pilatus hat er es deutlich ausgedrückt. Johannes Kapitel 18. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun ist aber mein Reich nicht von hier. Es hat also einen anderen Ursprung. Es kommt woanders her als aus der Macht und Machtgebrauch von Menschen. Dieses Reich ist anders als alle Reiche dieser Welt. Es gründet sich eben nicht auf Gewalt. Was stattdessen das Königtum Jesu ausmacht, hat er sofort danach erklärt. Pilatus sagte zu ihm, du bist also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Hier steht dem und wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, fügt er noch hinzu. Hier steht also dem Statthalter des römischen Kaisers, des Herrschers über das römische Reich, ein anderer König gegenüber. Das ist die Brisanz in dieser Begegnung, überhaupt des Lebens Jesu auch. Jesus, der König der Wahrheit, die bekanntlich in der Politik so oft hinten runterfällt, auch bei Pilatus. Jesus ist der König, ist die Autorität, wenn es um die Wahrheit geht. Wir können keine Wahrheit erkennen, die Wahrheit nicht erfassen, ohne sie von Jesus zu lernen. Darin ist er der König der Wahrheit. Er entlarvt die Lügen, mit der Menschen sich selbst und mit der Menschen auch andere betrügen. Und er zerbricht die Macht der Lügen, damit die Wahrheit Gottes in dieser Welt zur Geltung kommt. Das ist sein Königtum. Jesus bringt uns die Königsherrschaft Gottes mit ihren Werten, durch die auch unser Leben sinnvoll und wertvoll wird. Und wann und wo wir das finden können, das hat Jesus auch einmal im Gespräch mit den Pharisäern verdeutlicht. Er hat ihnen gesagt, im Lukas-Evangelium Kapitel 17, das Reich Gottes kommt nicht mit Aufsehen, nicht mit Beobachtung heißt das, dass man sein Heraufziehen beobachten kann an Äußerlichkeiten, an äußerer Macht, sondern man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort ist es. Siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Damit stellt er so ziemlich alles auf den Kopf, was man damals als Reich Gottes erwartet hat. Gottes Königsherrschaft fängt also in uns an. Wo will Gottes Königsherrschaft in uns Fuß fassen? In unseren Herzen. Die Frage ist darum, wem gehört deine erste Liebe? Für wen schlägt dein Herz in erster Linie? Ist es der König? Gott? Ist es Jesus? Ist es so schon so dazu gekommen? Er will Fuß fassen in unserem Willen. Wem gehorchen wir vor allem und vor jedem anderen? Sagst du auch noch, mein Wille ist mein Himmelreich? Wie wir dieses Sprichwort kennen? Oder hast du schon gemerkt, dass das, was auch Deborah erzählte, dieses selbst im Mittelpunkt stehen uns unfrei macht und verhindert, dass wir zum Leben kommen? Oder betest du von Herzen, ist es ein Anliegen, Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. Hätte der Herr da schon auf dein Herz brennen können, das ist für dich persönlich auch entscheidend. Dein Wille geschehe in meinem Leben. denn du bist der König. So errichtet Gott seine königliche Herrschaft in uns. Da fängt es an. Und er bildet sein Königreich aus Menschen, die dazu ein volles Ja sprechen. Überall auf der Welt. Wie ein Netz durchzieht das Königreich Gottes inzwischen diese Welt. Wo Menschen diese Regierung Gottes von Herzen annehmen, wo sie sich ihr unterstellen, wo sie ein ganzes Ja dazu sprechen und wo sie von dem Regierenden angenommen werden. Wir dürfen Kinder, wir dürfen Bürger dieses Reiches werden, Nachfolger unseres Königs. Und nun, nachdem deutlich wird, das Reich Gottes will Fuß fassen in unserem Herzen und Leben und von dort verändern, heilen und wirken, fordert Jesus auf, tut Buß und glaubt an das Evangelium. Das, was er hier sagt, können wir nur deshalb verstehen, wirklich und begreifen, weil es um die Königsherrschaft Gottes geht, zu der Jesus ruft. Es ist ein Riesenangebot und es stellt uns vor die Entscheidung. Weil Gottes Königsherrschaft in Jesus kommt, darum werden wir vor die Entscheidung gestellt und aufgefordert, tut Buße. Nun, dieses deutsche Wort gibt die Aufforderung Jesu meines Erachtens nicht gut wieder. Tut Buße klingt nach einem gesetzlichen Unterton, als müssten wir vor Gott etwas leisten. Buße, denkt man vielleicht an Bußleistungen, Bußübungen, wie es das ja auch schon in den Kirchen gegeben hat. Darum verdunkelt dieses Wort eher das, was Jesus meint, als dass es erhellt und zeigt, was damit gemeint ist. Was sollen wir denn büßen? Wofür sollen wir denn büßen? Gebüßt hat Jesus für uns, nämlich als er am Kreuz für uns starb. Darum feiern wir das Abendmahl. Jesus Christus hat für uns alle am Kreuz Buße getan. Wir müssen keine Bußübungen mehr veranstalten. Was sollen wir denn tun? Ja, weil Jesus Buße getan hat für uns am Kreuz, können wir umkehren von unseren verkehrten Wegen, die wir ohne Gott und gegen Gott gegangen sind. Die Buße Jesu am Kreuz öffnet uns die Tür, selbst hineinzugehen in dieses Reich, umzukehren. Tut Buße heißt eigentlich, ändert euren Sinn. Ändert euren Sinn, ändert eure Einstellung. Bei dem Wort Sinn mag der Uhrzeigersinn als Bild weiterhelfen. Der Uhrzeigersinn bedeutet ja die Richtung, in der sich der Zeiger bewegt. Das ist der Sinn der Uhr, die Richtung. In welche Richtung bewegt sich dein Leben? Bewegt es sich von Gott weg oder bewegt es sich auf ihn zu oder bewegt es sich mit Gott zusammen? Ändert euren Sinn, ändert die Richtung eures bisherigen Lebens. Kehrt um von euren bisherigen Wegen, ohne Gott oder gegen Gott. Und wendet euch wieder neu Gott zu. Richtet euch nach ihm und nach seinem Wort. Es sind diese Wege, die ihr ohne Gott gegangen seid, die euch vor Gott in Schuld gebracht haben. Aber Gott will euch vergeben, durch Jesus uns zurechtbringen. Von Natur aus wollen wir alle lieber Herr unseres eigenen Lebens sein. Selber der King, der König unseres Reiches. Tut Buße heißt, wendet euch davon ab, kehrt euch um. Kehrt um, unterstellt euch mit eurem ganzen Leben jetzt Jesus als eurem König und nehmt seine Vergebung an, seine Rettung. Das ist Buße, das ist Umkehr, Sinnesänderung, die Veränderung, die tatsächliche Veränderung unseres Lebens, die Veränderung der Lebensrichtung, Schritte, die wir konkret tun, aus der Bewegung zum Herrn hin und seiner Liebe. Welch eine herrliche Verheißung, zu Gottes Königreich gehören zu dürfen, zum König aller Könige, seinen Kinder zu sein, ihm zu dienen, welch eine Verheißung, dieses Reich zu empfangen. Da wird Umkehr zu einer frohmachenden Angelegenheit. Ja. Und glaubt an das Evangelium. Was versteht Jesus unter dem Evangelium? Nun, er hat vorher gesagt oder gepredigt das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist die gute Nachricht vom Reich Gottes, das durch Jesus Christus in diese Welt hineinkommt. Das ist die gute Nachricht. Ist das nicht eine wirklich wunderbare Nachricht? Er ist gekommen, um das wiederherzustellen, was durch Sünde und Eigenmacht und Selbstsucht des Menschen kaputt gegangen ist. Weil wir die Gottesherrschaft abgeworfen haben, weil er nicht mehr König sein durfte in unserem Leben, weil wir selbst herrlich alles bestimmen und beherrschen wollten, sind wir zu Rebellen geworden. Aber Jesus als König sollen wir uns zuwenden, ihn in den Mittelpunkt nehmen, ihn als König von Herzen lieben und von Herzen ehren, ihm das Vertrauen schenken, dass er auch in unserem Leben seine Herrschaft aufrichten kann, dass er uns verändern kann, wo wir festhängen und dass er durch uns sein Reich ausbreiten will, seinen Einflussbereich mehren will, da wo wir leben in unserem Alltag, wo Gott uns hinstellt und wo er uns hinruft. Glaubt an das Evangelium vom Reich. Glaubt daran, dass durch Jesus und ihr mit Jesus Bürger dieses Reiches seid, die es verbreiten, die es ausbreiten, dass Gottes Macht noch nicht am Ende ist, trotz aller widrigen Umstände, trotz aller gegenläufigen Entwicklungen, aller Gottlosigkeit auch in unserer Zeit. Glaubt an das Evangelium vom Reich, dass es kommt, dass es auch in Deutschland noch nicht zu Ende ist, sondern dass immer noch das Wort Jesu gilt. Und dass es uns auch auffordert, zu fragen, wo sind denn Lebensbereiche bei mir, in denen ich noch mein eigener Herr bin, wo mein Wille noch mein Himmelreich ist, wo ich umkehren muss und sage, Jesus, ich gebe dir das in deine Hand. Du sollst mich daran regieren. Ich will nicht länger selbst bestimmen. Was immer das in unserem Leben auch ist, lass uns darüber nachdenken und dann unser Leben von Herzen diesem König weihen, um ihm zu folgen, ohne Abstriche, ohne Rückhalt. Das Reich Gottes kommt in Jesus, um Fuß zu fassen in unseren Herzen und es will durch uns sich ausbreiten. Lass uns darauf einstellen, dass er das auch neu mit uns, mit unserer Gemeinde, mit unserem Leben vorhat. In dieser Zeit, in dieser Stadt, für die Menschen hier, in wo wir leben, für die Menschen in Deutschland, überall, da wo Menschen diesem König folgen, da wird sein Reich aufgerichtet. Wollen wir uns ihm dazu zur Verfügung stellen, ganz ohne Rückhalt? Amen.